Heute predige ich über diesen Text, weil ich bin immer vorsichtig mit solchen Dingen, aber es drängt mich, euch diesen Text zu machen. Ich hatte etwas anderes überlegt und nein, ich kam immer wieder darauf zurück, ich möchte über diesen Text mit euch sprechen. Ich kann euch noch nicht genau sagen, warum das so ist. Vielleicht findet ihr die Antwort. Mein Ausgangsthema war die Frage, ändert sich eigentlich etwas durch Gott? Und wenn wir ganz ehrlich sind, beschleicht uns doch manchmal diese Frage. Wenn wir Nachrichten sehen, wenn irgendwie im persönlichen Leben irgendetwas scheitert, worauf man seine Hoffnung gesetzt hat, wenn wir mit Verlusten zurechtkommen müssen. Und wir haben uns natürlich auch gestern und vorgestern im Vorstand gefragt, Mensch, ja, bestimmte Dinge ändern sich, aber ist das die große Welle? Kommt da was in Gang? Und manchmal ist das so, dass uns Zweifel beschleichen, dass wir das Gefühl haben, es ist doch recht mühsam in der Ebene, alles scheint bergab zu gehen, alles scheint sich zu verschlechtern. Macht es einen Unterschied, dass wir an Gott glauben, dass ich an Gott glaube? Macht es einen Unterschied, dass wir als Gemeinde dies und jenes tun im Namen Gottes? Macht es einen Unterschied, dass wir in einer Gegend, in einem Land, in einer Kulturlandschaft leben, die sagt, ja, sie bezieht sich immer noch auf das Christentum? Oder spielt das alles gar keine Rolle mehr? Und diese Frage spitzt sich ja zu, wenn man solche Erfahrungen hat, wie der Paulus hier macht. Der Paulus wäre, wie gesagt, fast mit Mann und Maus untergegangen und es gab schlimmste Momente in dieser Seefahrt und ich dachte, nein, das ist der Text, ich muss darüber reden. Und dieser Text von dem Schiffbruch des Paulus war etliche Jahre sozusagen eine Versinnbildlichung, die unsere Superintendenten uns ins Stammbuch geschrieben haben, den Pastoren und den Gemeinden gesagt haben, das ist die Situation vieler unserer Gemeinden. Wir haben Schiffbruch erlitten mit dem, was wir bislang oder teilweise bislang gemacht haben. Wir befinden uns wie ein Paulus in höchster Not. Finanziell, von den Leuten, von unserer Organisation, vielleicht auch von der Art, wie wir Antworten geben und finden, von unserem Stil. So befinden wir uns. Das war natürlich für uns nicht einfach zu schlucken, denn vorderhand, wir üben ja oder wir arbeiten und wir bemühen uns und wir gucken und versuchen, Orientierung zu finden und zu sagen, wir wollen es doch gut machen. Mich interessiert aber mehr nicht der Schiffbruch, sondern das, was dann passierte. Diejenigen, die den Schiffbruch überleben, müssen ja gucken, wie es weitergeht. Das Leben ist ja nicht zu Ende. Also, das hat mich interessiert. Diese Männer kommen irgendwie an Land und stehen vor dem Nichts. Die wussten nicht mal, wie diese Insel heißt. Und das war damals ja noch keine touristische Insel, wo man in 3 Monaten Englisch lernen konnte oder so. Wenn ich das jetzt bildlich nehme, dann muss ich sagen, auch ich und viele von euch haben an irgendeinem Punkt ihres Lebens eine Schiffbruchserfahrung gemacht. Ihr habt festgestellt, das Leben ohne Gott oder gegen Gott und sozusagen nur mit einem selbstgegebenen Sinn, mit Regeln und Traditionen und mit einem Sinn, der eben nur aus uns kommt, das ist eine Tortur. Das ist etwas, was wir nicht wirklich schaffen können. Obwohl wir dieses Lebensschiffchen, ja, wir kriegen eine Ausbildung, wir kriegen Vorbilder, ja, wir kriegen gute Ratschläge, nette Meinungen. Aber wenn es drauf ankommt, wenn der Sturm kommt und wir uns nur an uns selber festhalten müssen, dann ist das schrecklich. Dann fühlen wir uns hin und her geworfen, ohne Sinn und Verstand. Wir haben letztendlich keine Hoffnung, an die wir uns binden können. Das ist Schwerarbeit, Schwerstarbeit und so vergeblich, immer gegen die eigene Angst zu arbeiten, immer in die Vergeblichkeit unserer Methoden oder unserer Mittel zu gucken und festzustellen, auch dieser Versuch ist wieder irgendwie fehlgeschlagen. Gute Freunde, die wir doch vermeinten zu haben, gehen weg, wenn wir in Krisen sind. Die guten Ratschläge, die Traditionen einer Familie halten nicht das, was man meint. Und dann, jedes Lebensschiff fährt auf diesem See und muss sich damit auseinandersetzen, irgendwann ist es ohnehin zu Ende mit mir. Wir alle schippern doch unserer endgültigen Vernichtung entgegen, sind wir mal ehrlich. Wie gehe ich denn damit um? Ist das dann noch sinnvoll, was ich tue? Lohnt diese ganze Riesenanstrengung? Ich kann es ja ohnehin nicht vermeiden. Wie soll ich mich da an Deck halten? Was für eine Tortur, was für eine Quälerei. So wie es diesen Männern ging, bevor ihr Schiff strandete. Und wir erleiden Schiffbruch auf die eine oder andere große, unerwartete oder vielfach kleine und peinliche Art. Irgendwann ist es nicht mehr zu halten, die Fassade. Irgendwann müssen wir uns eingestehen, wir können es nicht mehr aus uns selbst und aus uns tun. Und dann? Dann stranden wir sozusagen auf der Nulllinie. Scheinbar ist da erstmal gar nichts. Scheinbar ist da erstmal nichts, auf das wir uns verlassen können, an dem wir uns festhalten können, wo unsere Erfahrungen etwas nutzen. Das war in Malta übrigens auch so. Das ist jetzt keine Urlaubsinsel damals gewesen. Erstens ist das Ding extrem schroffst felsig. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie den einen Strand erwischt, den es da gibt, hoffentlich. Aber sonst ist es nicht so nett. Und dann war es ja schließlich Winter. Ich meine, das ist nicht so kalt wie bei uns, aber Mittelmeer, Winter, auch wenn man dann so patschnass ist, ist mäßig angenehm. Also sie kommen an und sind gerettet, aber scheinbar gerettet im Nichts. Wir sind ja als Christen die, die sagen, wir sind gerettet. Und was wird jetzt? Was passiert denn? Am Anfang gibt es da oft eine Euphorie. Ich denke, das haben die auch gehabt, als sie gerettet waren. Natürlich waren die froh, davongekommen zu sein. Und jeder Christ ist der Verdammnis und der Verlorenheit und der Verzweiflung diesem Ding ein entkommener Mensch. Aber wenn es das nur wäre, wäre es vielleicht nichts, was wirklich hält, was wirklich etwas Neues bringt, etwas Gutes ist. Sondern wir sind ja gerettet in die Arme Gottes. Wir sind gerettet in seine Barmherzigkeit, in sein Erbarmen, in sein Wohlwollen, in seine Güte. Wir sind gerettet in sein ewiges Versprechen, immer und immer und immer für uns zu sein. Das macht den Unterschied aus. Und darum ist es eben immer anders, wenn Gott da ist. Und Gott ist da. Jeder, der sich rettet in die Arme Gottes, kann davon ausgehen, Gott ist da. Und dadurch wird alles anders. Und Gott öffnet uns immer die Türen. Auch diesen Männern an dem Strand hier. Sie werden konfrontiert mit der Nettigkeit der Malteser. Und ihr müsst euch vorstellen, die haben gedacht, sie landen bei den Wilden. Das waren ja Barbaren und was niedrige, das war knapp überm Tier. Was wie römische und griechische Bürger damals dachten, wer sie alles wunders sind und was die anderen, die diese Lebensart nicht kennen, eben sind. Und es stellt sich raus, dass ausgerechnet die, vor denen man sich fürchtet, die man verachtet, wo man nicht weiß, woran man ist, wo man denkt, man kommt ins Nichts, sind die, die ihnen helfen, die hilfsbereit sind, die freundlich sind, die Gemeinschaft anbieten. Sie erleben in diesem anscheinend großen Nichts Gemeinschaft, Solidarität, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft. Aufmerksamkeit. Wenn wir uns retten lassen in die Arme Gottes, werden uns diese Dinge begegnen. Das sind die Geschenke, die sozusagen die Arme Gottes bereithalten. Gemeinschaft, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft von anderen, Vertrauen, Solidarität, die Aufmerksamkeit des Geistes Gottes. Wenn der sozusagen geht aufmerksam mit euch um, der sieht Dinge, die wir alle gar nicht sehen. Der hat ein Ziel mit uns, der baut uns sozusagen aus. Und er hält Wunder bereit. Als wir gestern im Vorstand so mal ein bisschen Revue haben passieren lassen, haben wir festgestellt, wie verwunderlich das ist, dass Menschen sozusagen vom Geist hinter den Kulissen miteinander verknüpft werden. Wir haben festgestellt, ganz viele, ich meine, nun ist Buchholzberg übersichtlich, aber da gibt es ja auch noch Hude und da gibt es ja auch noch andere Ortschaften. Und auch daraus haben wir ja Menschen, die uns kennenlernen. Stehnum und Rethorn und was alles. Und die sind nicht alle, aber einige von denen haben sozusagen Bekannte hier plötzlich, von denen wir gar nichts wussten, sie auch nicht wussten, dass die hier in der Kirche sind. Und natürlich schafft das Vertrauen, wenn die anderen auch schon mal was davon gehört haben. Das sind kleine Wunder. Und Gott hat noch mehr davon in der Tasche. Auch hier geschieht das ja. Zunächst diese Sache mit der Schlange, etwas, was scheinbar schlimm zu sein scheint, erweist sich als ein Vertrauens- und Aufmerksamkeitsfaktor. Die Leute denken, sie haben es mit jemandem Besonderen zu tun, dem wollen wir doch mal zuhören. Und der zweite ist, dass sie diesem Publius begegnen, einem Mann, der großzügig ist, hilfsbereit ist und der seine Türen öffnet und aber in Not ist, weil sein Vater krank ist. Gott wandelt die Dinge. Und besonders auffällig wird das immer dann, wenn wir einen Schiffbruch hinter uns haben. Wenn wir sozusagen am nackten Strand des Lebens angekommen sind. Wenn wir denken, von uns kommt nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Wenn wir in so einer Situation sind, dann kommt Gott wirklich mit der ganz großen Tüte. Dann kommt er und will uns beglücken und will uns geben. Der Paulus bekehrt in 3 Monaten circa 3000 Menschen auf dieser Insel. Und die Malteser behaupten, dass sie folglich zu den ersten christlichen Ländern gehörten, weil sie ihre Tradition von diesem Punkt her bis heute durchziehen. Malta ist nun wirklich kein großer Fels. Umgerechnet auf die Bevölkerung stehen da die meisten Kirchen in der europäischen Gemeinschaft. Bis heute. 365 ungefähr. Das sagt noch nicht alles, aber es sagt, dass das Werk, was Gott stiftet und das, was Gott geben will, etwas wandelt. Das ist das Wichtige, was ich euch heute sagen möchte. Glaub nicht deinen eigenen Befürchtungen, glaub nicht deinen eigenen Zweifeln und deiner eigenen Depression und deinem Gefühl, dass du dich immer weiter reinsteigerst, dass ja alles irgendwie schwer und nichtig und sonst wie ist. Sondern glaub daran, wenn Gott da ist, dann ändert das alles. Und wenn du dich in die Arme Gottes rettest, wenn du sagst, ja, das ist das, was ich will, dann wirst du erleben, dass Gott alles wandelt, dass es den Unterschied ausmacht. Also, das könnte unser Motto sein. Schiffbrüche nicht als die endgültige Katastrophe zu sehen, sondern als die Eintrittskarte in die Rettung Gottes, als die Eintrittskarte in einen Anfang, wo das Tabula Rasa nicht das Nichts ist, sondern die neue Tafel, auf der Gott schreiben kann, auf der er etwas prägen kann, auf der etwas losgehen könnte für uns. Lassen wir also los, gucken wir nicht auf das Schiff, auf das, was früher war und was wir alles verloren haben und wie doch alles hätte anders werden können, sondern schauen wir auf das neue Land, das Gott uns gibt, auf die neuen Möglichkeiten. Und fassen wir mit zu, das Erste hat sich ereignet, weil der Paulus mitgemacht hat. Der hat nicht kommandiert, der hat sich auch nicht in eine passive Rolle zurückgezogen und gesagt, erst mal gucken oder so, sondern er hat gesehen, okay, die machen Feuer, das kann ich auch, da packe ich mit an. Nehmt die Gelegenheit wahr, Gott zu erfahren, seine Veränderung zu erfahren, indem ihr euren Part mitmacht. Und dann erlebt, was Gott tut. Seht Neues als Bereicherung an und nicht als Gefahr. Freut euch an Menschen. Manchmal, das gebe ich offen zu, merke ich, dass ich alt werde und müde werde und denke, boah, ich kenne so viele tolle, nette Leute, jetzt reicht's eigentlich auch. Aber nein, Gott packt in jeden Menschen eine wunderbare neue Offenbarung hinein. Nehmt das so. Und lasst der Zeit eine Chance. Manche Dinge Gottes brauchen Zeit. Meistens hängt das damit zusammen, dass wir wieder nicht wissen und wir trottelig sind und wir brauchen, um etwas zu erkennen. Und lasst der Zeit eine Chance und der Ungewissheit eine Chance. Wir suchen ja gerade eine Wohnung, ne, in Aachen, das wisst ihr ja. Und ich finde das so schwer für mich auszuhalten, dass ich in einem Jahr noch nicht weiß, wo ich wohnen werde. Aber ich habe mir auferlegt, dass ich Gott da vertraue. Nicht, dass ich untätig rumsitze, aber dass ich ihm vertraue, dass er etwas finden wird, was für uns passend ist. Und diese Ungewissheit kann zugleich eine Chance sein, genau an Gott nah dran zu sein, auf ihn besonders zu hören, was wir in diesem Lied gesungen haben, Be still in the presence of the Lord. Sei ruhig und sei gespannt und sei still, weil du auf ihn hören willst. Gott ist da für jeden, der seine Rettung anerkennt. Und wenn das der Fall ist, dann ändert es alle grundsätzlichen Dinge unseres Lebens. Durch ihn wird alles anders. Und es wird gut. Amen.